Wenn ich euch einlade zu einer biblischen Gartenführung, dann möchte ich euch hinweisen darauf, dass die Bibel mit einem Garten beginnt und mit einem Garten mündet. Das ist eine Geschichte von Garten zu Garten. Die Bibel ist eine Geschichte von Garten zu Garten und lädt uns ein zu einem Weg dazwischen. Und der erste Garten ist tatsächlich ein Garten, in dem wir sehen, dass die Schöpfung entsteht, dass Gott den Menschen, die Tiere und überhaupt alles Leben schafft. Und sozusagen ein wirklich sichtbarer, greifbarer, mit allen Sinnen erlebbarer Garten. Der letzte Garten ist der Garten der Hoffnung in der Offenbarung, Kapitel 22. Das ist vielleicht auch eher eine Metapher, je nachdem, wie man das liest und versteht. Aber auf jeden Fall will uns dieser letzte Garten Hoffnung in unsere Herzen bringen und letztendlich auch zu dem ersten Garten zurückführen. Für mich ist das heute so markant erlebbar geworden, weil wir unterwegs waren und haben ein Element des Gartens sozusagen aufgegriffen als Thema und hatten das Thema Bäume als Gleichnis. Und wir haben Baumkunde betrieben heute, haben uns die Wurzeln angeschaut, den Stamm und die Rinde und die Krone oder ja alles, was so zu dem Baum gehört, und haben gesagt, was sagt uns dieser Baum über unser eigenes Leben? Haben echte Bäume betastet, gerochen und haben dann aber auch gefragt, was lernen wir für uns selber? Haben gesehen, dass zum Beispiel die Bibel auch den Baum als eine Metapher verwendet für Menschen. Und Josef ist so einer, dem gesagt wird, du sollst sein wie ein Baum, gepflanzt an der Quelle, du wächst an einer Mauer hoch und deine Zweige reichen weit. Das heißt, du hast einen Baum, ein Geschöpf Gottes, das zu einer Metapher wird, für andere Realitäten dieser Welt und meines Lebens. Und so dürfen wir heute Abend auch dieses Thema des Gartens in diesen zwei Dimensionen hören, ähnlich so wie gestern uns Marc Chagall das vorgemacht hat, dass er echte Freude an echten Vögeln, Fischen und sonstigen Wundern der Schöpfung gezeigt hat, verspielte Freude, aber gesagt hat, schaut genau hin, seht durch das Sichtbare hindurch. Wir sehen da eigentlich auch das Unsichtbare. Und so lade ich uns ein, dass wir den Garten als beides nehmen, als einen Begriff für unsere geschaffene Welt und gleichzeitig auch als ein Bild für so vieles andere. Deshalb reden wir ja hier auch über Naturschutz, über Klimaschutz, über Erhaltung der Schöpfung und Nachhaltigkeit, über solche Dinge, die wirklich auch die Schöpfung angehen, aber eben nicht nur. Weil der Garten des Lebens eben weit mehr ist als das und weil es mit dem Menschen zu tun hat und vielem, was den Menschen ausmacht. Und wenn wir von der Ökologie sprechen, dann denken wir ja immer an die Natur. Aber habt ihr schon mal ein Buch gelesen über die Ökologie der Herzen? Von dem katholischen Theologen Johannes Hartel kommt ein neues Buch raus. Ökologie der Herzen. Und er hat es extra so geschrieben, dass das auch Menschen lesen können, die nicht zur Kirche gehen, und hofft sehr, dass es auch in Deutschland viel gelesen wird und darüber hinaus. Aber seine Message ist eigentlich, dass er sagt, natürlich dürfen wir über Ökologie reden, aber das Problem des Ganzen ist immer noch das Herz des Menschen. Und die Frage ist, wie können wir gesunden Klimaschutz am Herzen des Menschen betreiben? Klimaschutz am Herzen des Menschen. Von daher so ein bisschen als Einleitung. Zwei Teile heute Abend. Vor einem nächsten Lied werden wir uns noch einmal zurücknehmen lassen in diese allerersten Ursprungsgeschichten, in die Berichte des Ursprungs allen Lebens, und werden dann nach einem weiteren Lied uns etwas weiter in die Reise hineinnehmen lassen und die Gartenführung dann abschließen. Wenn wir hineinschauen in die allerersten Seiten der Bibel, da möchte ich uns zwei Vorbemerkungen machen. Alles beginnt damit, dass Gott aus Chaos Kosmos schafft. Aus Chaos schafft Gott Kosmos. Und das kann Gott heute immer noch. Das ist übrigens Gottes Lieblingsbeschäftigung. Bis heute. Aus Chaos Ordnung schaffen. Und so beginnt die Bibel, dass da ein Tohuwabohu war, und in dieses Tohuwabohu, in dieses Chaos hinein, spricht Gott Ordnung hinein. Wir haben einen Gott, der Leben schafft und damit Ordnung schafft aus dem Chaos. Das darfst du ganz persönlich heute Abend hören und mitnehmen und sagen, Gott, wenn du das damals konntest, bitte tu es auch heute noch. In meinem Leben auch aus Chaos Kosmos machen. Das zweite ist, dass Gott einen Lebensraum schafft, den wir dann Garten nennen, der auch dann Garten genannt wird. Aber Gott schafft einen Lebensraum, und zwar für jemanden, und das ist der Mensch. Alles das, was Gott geschaffen hat, hat er dem Menschen zugeordnet, dem Menschen übergeben und den Menschen als Krone von all dem in die Mitte gesetzt. Das heißt, wir kommen um die zentrale Rolle des Menschen nicht herum und werden nachher auch sehen, warum das so wichtig ist. Der Mensch ist dem Ganzen ins Zentrum gestellt, und das ist ganz wichtig als Vorbemerkung. Und der Mensch ist das Zentrum der Schöpfung und erstens als Genießer und zweitens als Verantwortungsträger. Aber nochmal langsam. Wir haben da ein wunderbares Leitwort, das ich euch lesen möchte aus dem zweiten Kapitel der Genesis. Genesis 2, Vers 15, da lesen wir: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Ein Leitwort aus Genesis 2, 15. Und wir finden drei wesentliche Aussagen. Eigentlich sind es drei Beine eines dreibeinigen Hockers sozusagen, die zusammengehören, die einander brauchen. Aber zwei möchte ich zunächst mal hier erwähnen, und das ist Freude und Verantwortung. Es gibt einen guten Grund, warum wir das auf den Flyer oben drauf geschrieben haben. Im Garten des Lebens bedeutet, dass wir zwischen Freude und Verantwortung leben. Und das wird mit diesem Satz gesagt. Aber Freude und Verantwortung, die gehören zusammen im Garten. Ein Garten bringt Freude und fordert Verantwortung. Das ist so. Ich kann Ihnen das sagen, ich bin Hobbygärtner. Ich habe vor einigen Jahren einen großen Garten gemietet. Und der sieht nicht so aus wie der hier draußen, aber er bringt mir unfassbar viel Freude. Wenn ich nach Hause komme, meine Tasche abstelle, ich gehe mal kurz eine Runde durch meinen Garten. Das ist einfach eine Freude. Ja? Aber gleichzeitig ist die Runde meistens auch dazu da, dass sie mich an meine Verantwortung erinnert. Denn das Unkraut, das wuchert wieder und es braucht so manches, was geschnitten werden will und geklärt werden will. Aber das ist der Garten, der Freude bringt und Verantwortung fordert. Südtirol ist ein Paradies, ihr Lieben. Der Tourist zahlt Geld dafür, um die Schönheiten dieses Landes zu genießen. Er zahlt Geld für seine Freude. Der Südtiroler weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Und in diesem Land, da braucht man nicht lange hinschauen, da steckt enorm viel Mühe und Arbeit drin. Die Schönheit hat ihren Preis. Die Freude braucht Arbeit, braucht Verantwortung. Das könnten wir durchbuchstabieren, aber ich denke, das reicht als Beispiel. Ich möchte das etwas erklären. Freude. Warum komme ich aus diesem Vers zur Freude? Ganz einfach, weil es dort von dem Garten Eden heißt. Es ist der Garten Eden, nicht irgendein Garten. Es ist der Garten des Vergnügens. Eden heißt übersetzt Freude, Vergnügen. Pleasure auf Englisch. Gott setzt den Menschen in einen Lebensraum der Freude und des Vergnügens und des Genusses. Das ist so schön, das sehen wir da, dass Gott das tut. Und wenn ich das so anschaue, dann ist für mich Eden zunächst einmal Ausdruck des Wesens Gottes. Denn so etwas zu schaffen, wie das, was Gott hier schafft, die Vielfalt, die Schönheit dieser Welt, das muss ein Ausdruck des Künstlers sein. Ein Kunstwerk lässt immer auf den Künstler schließen. Und wenn wir uns die geschaffene Welt anschauen, dann kriegen wir eine Ahnung von der Freude, die Gott ist. Franz von Assisi sagt, Gott ist Freude, deshalb hat er sich ja auch die Sonne vor die Haustür gesetzt. Gott ist Freude und er hat die reinste Freude offenbar gehabt und hat, das muss man so sagen, bei der Erschaffung des Gartens und dieser Welt und des Lebens und des Menschen seiner Freude freien Lauf gelassen. Das geht gar nicht anders. Da ist Verspieltheit drin. Da ist, ich würde sagen, verschwenderische Kreativität, verschwenderische Vielfalt an Formen, an Farben. Und ich würde wirklich sagen, verschwenderisch. Ja, warum so viel von dem? Warum so viel der Schönen? Und du hast gar keine logische Antwort. Als ob er in seiner Freude überhaupt gar kein Ende finden konnte. Es hat ihm so Spaß gemacht, das zu schaffen, was er geschaffen hat. Verschwenderische Kreativität als Ausdruck des Wesens Gottes. Das, was Gott geschaffen hat, Schönheit, Genialität, Ordnung, die noch dazu nährt und versorgt, die nicht nur Freude bringt, die sogar auch nützlich ist und die gut tut und gut ist für uns. Freude, weil es ein Ausdruck des Schöpfers ist, aber wenn Gott als Schöpfer schon so Freude daran hat, ja, wie viel Freude sollten wir erst haben dürfen an dem als Empfänger, als Menschen, als Geschöpfe, die da hineingestellt werden? Die Botschaft muss für uns ankommen. Gott will Freude für uns. Er will, dass unser Leben ein Genuss ist, unser Leben schön wird und dass wir unsere Freude haben an dem, was er geschaffen hat. Genieß es, bestaune es, bewundere es. Schau ein bisschen dem Schöpfer ins Herz und mach es ihm nach. Aber noch dazu sagt er dann, das ist in dem ersten Kapitel der Genesis, siehe, ich habe euch all das gegeben, die Pflanzen und die Bäume und ihren Früchten, die Samen tragen, dass sie euch Nahrung seien. Genießt nicht nur, sondern ernährt euch davon. Gott schenkt uns diesen Garten, weil er uns nähren soll. Das macht ja ein Garten normalerweise. Er soll nicht nur schön sein, es gibt eben auch den Teil des Gartens, der uns nährt. Und so hat Gott das schon damals gedacht. Und dann hat er sich gesagt, Adam, du armer Kerl, Freude ist dazu da, dass man sie teilt. Freude hat die Eigenart, dass sie sich verdoppelt, wenn man sie teilt. Deshalb schenke ich dir einen Partner, ein Gegenüber. Und so schafft er im gleichen Kontext dem Adam eine Eva und sagt, ihr müsst einfach diese Freude teilen, damit ihr sie gemeinsam doppelt genießen könnt. Freude im Garten des Lebens. Aber da sagt er eben im selben Wort auch, dass ihr sie bebaut und bewahrt, dass ihr diesen Garten pflegt. Und er macht jetzt den Menschen für das, was er ihm geschenkt hat, verantwortlich. Er macht ihn für die Schönheit, für die Vielfalt, für diese Welt verantwortlich und sagt, du bist dafür verantwortlich, dass dieser Garten kultiviert wird und gepflegt wird. Zu dem, was ich tue, sagt Gott, musst du dein Tun hinzufügen. Nur so nährt sich das Leben und so lebt sich das Leben. Brot und Wein sind zwei wunderschöne Symbole dafür. Nicht, weil sie uns ans Abendmahl erinnern, sondern weil Brot und Wein uns daran erinnern, dass beides nicht vom Himmel fällt, sondern Gott lässt das Getreide wachsen oder die Reben wachsen und dann muss der Mensch seine Arbeit hinzutun. Und nur wenn der Mensch seine Arbeit zu Gottes Arbeit hinzufügt, dann können wir uns nähren und der Wein ist in der Bibel immer wieder ein Bild für die Freude des Menschen. Er soll das Menschenherz erfreuen. Freude kommt letztendlich auch daraus, dass ich meine Arbeit hinzufüge und dass ich verantwortlich lebe. Freude und Verantwortung sind nicht voneinander zu lösen. Die gehören zusammen. Ja, die gehören zusammen, die sind miteinander verheiratet. Und der Mensch ist dazu geschaffen, sich mit allem, was er ist und hat, zu investieren in das, was Gott ihm geschenkt hat. Das ist ein Grundprinzip des Lebens und auch diese Verantwortung soll der Mensch nicht alleine tragen. Auch die Verantwortung soll er teilen. Wir sind nicht dazu geschaffen, alle Lasten allein zu tragen. Deshalb, Adam, du schaffst es nicht allein, auch wenn du als Mann gerne dir selbst genug sein möchtest. Du brauchst diese Frau, du brauchst das Gegenüber. Ihr müsst nicht nur eure Freude teilen dürfen, sondern auch eure Verantwortlichkeit für diese Welt. Beides, Freude und Verantwortlichkeit, will, darf und muss geteilt werden. Das sind die beiden ersten Beine des dreibeinigen Schemels sozusagen. Freude und Verantwortung im Garten des Lebens aus diesem einen Satz heraus. Aber dann ist da ein dritter Faktor, der ist ganz, ganz wichtig und der zieht uns jetzt in die Vertikale. Denn wir lesen dort, dass es Gott der Herr ist, der die Menschen in diesen Garten setzt zur Freude und zur Verantwortung. Aber es ist eben Gott der Herr. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Weil der Mensch immer wieder in der Gefahr ist, die Gabe vom Geber zu lösen. Die Gabe vor dem Geber zu lieben und sich in der Schöpfung zu verlieren und dabei den Schöpfer zu vergessen. Und deshalb ist das so wichtig, dass uns die Schrift da hineinnimmt in diese Vertikale und sagt, der Faktor Gott ist extrem wichtig. Ihr Lieben, in den öffentlichen Diskussionen, in Gesellschaft und Politik kommt der Faktor fast nicht zum Tragen. Wenn wir über Bewahrung der Schöpfung reden, dann ist das immer etwas, was der Mensch unter sich selbst ausmacht. Der Mensch und die Natur. Das schulden wir der Natur. Nein, das schulden wir nicht der Natur. Das schulden wir dem Schöpfer. Wir schulden unsere Verantwortung nicht der Natur. Wir schulden unsere Verantwortung dem Schöpfer. Nur in den öffentlichen Diskussionen fällt das meistens weg. können wir ja auch noch verstehen. Aber Kirche ist dazu da, dass sie uns daran erinnert. Dieses dritte Bein braucht es. Wenn dieses dritte Bein fehlt, diese Vertikale fehlt, dann fällt der Hocker um. Dann steht das Ganze nicht mehr gerade. Deshalb ist das so wichtig, denn es ist Gott, dem der Mensch seine Freude verdankt, und es ist Gott, dem der Mensch seine Verantwortlichkeit schuldet. Gott ist da nicht rauszunehmen aus dieser Formel. Und das wird dann auch, wenn wir der Geschichte weiter folgen, nochmal sehr deutlich. Denn dann lesen wir, dass Gott dem Menschen jetzt sagt, von allen Bäumen darfst du essen, nur von dem einen nicht. Das ist wieder so eine ganz, ganz spannende Sache hier. Und ich würde sagen, typisch Gott. Er verschenkt sich mit allem, was er hat. Und er sagt, alles gehört euch, nur von einem nicht. Er spricht erstmal Freiheit zu, Freude und Vielfalt und Großzügigkeit. Ihr Lieben, das ist ja so anders als das Gottesbild, was viele Menschen haben heutzutage. Gott sagt mir, das bisschen darfst du tun, alles andere ist verboten. Was für ein Gottesbild hast du? Wir haben hier einen Gott, der uns alles zur Verfügung stellt, aber dann nur bei einem Baum sagt, nein. Und die Frage ist, warum? Und das tut Gott, weil er weiß, dass Freiheit und Freude Grenzen braucht. Freiheit braucht Grenze, sonst wird sie zur Beliebigkeit. Und so wie Freude Verantwortung braucht, braucht Freiheit Grenzen. Das ist der erste Grund. Und das zweite ist, dass der Mensch verstehen soll, dass er nicht die letzte Instanz ist. Lieber Mensch, du, ich weiß, dass du in der Gefahr sein wirst, dich so an dieser Gabe der Schöpfung zu erfreuen und sie für dich zu vereinnahmen. Du wirst bald zu dem Gedanken kommen, dass das alles dir zu verdanken ist und dass du die letzte Instanz bist. Ich setze da einen Baum hinein und der soll dich daran erinnern, es gibt ein Nein. Es gibt eine Instanz, der du Rechenschaft schuldest. Das ist der Grund für dieses eine Nein bei dem vielen Ja Gottes. Freiheit und Freude braucht Grenze und Rechenschaft. Nun ja, wir wissen, wie die Geschichte mündet. Wir wissen, wie das ausgeht. Der Mensch ist genau an diesem einen Faktor gescheitert. Nicht an dem Wunsch, dass er die Freude genießt und dass er auch seine Arbeit hinzufügt. Nein, er ist gescheitert an dem Faktor Gott. An dem Anspruch Gottes als Schöpfer die letzte Instanz sein zu wollen. Anstatt dass er seine unermessliche Freiheit genießt, die Gott ihm zuspricht und einfach sagt, danke, ich kann es nicht fassen, dass ich das alles darf, sagt er, ich will mehr. Ich will Gott gleich sein, und er folgt dann dieser Einflüsterung der Schlange und will so sein wie Gott. Und wir kennen dann die Geschichte, dass er dafür seine eigene Unschuld riskiert und verliert. Der Mensch verliert seine Unschuld, weil er diesen Faktor Gott so nicht akzeptieren will. Ja, und aus diesem Verlust der Beziehung mit Gott, da kommt alles andere raus, denn das Paradies, das hängt nun mal an Gott. Und wenn ich meinen Bezug zu Gott verliere, dann verliere ich mit ihm das Paradies. Und so sehen wir die Geschichte, dass die Menschen das Paradies verlassen und die weitere Menschheitsgeschichte sozusagen jenseits von Eden verläuft. Außerhalb des Paradieses. Das heißt jetzt ja nicht, dass wir nicht mehr Schönheiten genießen können, dass wir uns nicht mehr nähren können von der Welt, die Gott geschaffen hat, und dass wir nicht mehr Freude und auch Verantwortung leben. Das erleben wir immer noch, aber nicht mehr unbelastet, nicht mehr unschuldig, nicht mehr unverdorben. Und deshalb ist das so ein Spannungsfeld, in dem wir uns in dieser Welt finden, zwischen Schönheit und Verderbtheit. Ja, zwischen diesem Staunen und diesem Trauern. Das ist beides Realität jenseits von Eden. Und wir werden dann sehen, dass der Mensch sich dann jenseits von Eden auf die Suche macht nach dem, was er verloren hat. Er sucht das verlorene Paradies und er wird sich immer wieder vermeintliche Paradiese schaffen. Und er ist übrigens auch die Suche nach dem verlorenen Gott nicht los. Der Mensch sucht Gott, ob er es will oder nicht. Er ist auf der Suche nach dem, was er verloren hat, diese verlorene Beziehung zu Gott. Was wir sehen werden, ist, dass diese Suche nach dem verlorenen Paradies immer wieder an einem Faktor scheitern wird. Und das ist der Faktor Mensch. Das ist das Herz des Menschen, an dem scheitert diese Suche immer wieder. Und das hat damit zu tun, dass Gott den Menschen damals eine Sache gesagt hatte. Ich warne dich, übrigens typisch Gott. Er tut nie etwas, ohne uns vorher vorzubereiten. Er sagt Adam, an dem Tag, an dem du von dem Baum isst, von dem du nicht essen sollst, an dem Tag wirst du des Todes sterben. Nun kennen wir die Geschichte, wie Adam und Eva essen und sie fallen nicht tot um. Hat Gott gelogen? Nein, weil Gott nicht von einem körperlichen Tod zunächst gesprochen hat, sondern von einem inneren Tod. Da ist innen etwas abgestorben, nämlich diese Fähigkeit, der Verantwortung und der Freude so nachzukommen, wie Gott es wollte. Das Herz hat eine ganz zentrale Qualität verloren. Da ist etwas abgestorben in uns. Und das ist an dem Tag passiert. Und alles Weitere ist unter dem Vorzeichen dann zu sehen. Das Problem dieser Welt sind nicht die schmutzigen Flüsse und ist nicht der Klimawandel in sich. Das sind nur Symptome des eigentlichen Problems. G.K. Chesterton, ein Autor, ein Brite, den wir kennen für Pater Brown. Oder ja, diese Geschichten von Pater Brown. Ein großartiger Denker, dieser Mann. Und von ihm ist überliefert, dass es mal eines Tages eine Zeitungsannonce gab, wo jemand fragte, what is the problem of this world? Welches Problem hat diese Welt? Und an einem Leserbrief hat G.K. Chesterton dann ganz kurz in seiner ihm eigenen Art geantwortet, I am yours sincerely, G.K. Chesterton. Welches Problem hat diese Welt? Und G.K. Chesterton sagt, ich bin's. Das Problem dieser Welt trägt meinen Namen. Ich bin das Problem. Und das Problem dieser Welt ist das Problem unseres Herzens. So, und der weitere Verlauf der biblischen Geschichte jetzt, das ist ein zweiteiliger Verlauf. Das eine ist jetzt, dass uns die Bibel die Geschichte einer Menschheit erzählt, die sich unter diesem Vorzeichen weiterentwickelt. Unter diesem Vorzeichen entwickelt sich Menschheit mit all ihren Größen und all ihrer Schönheit und all ihren fantastischen Errungenschaften. Aber gleichzeitig eine Menschheit, die sich immer wieder auch ihre Paradiese versucht zu schaffen und an diesen Paradiesen immer wieder auch scheitert und vor allem eine Menschheit, die immer wieder auch das Geschaffene vergöttlicht. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, die jetzt die Bibel erzählt, ist die Suche Gottes nach dem Menschen. Und das ist faszinierend. Denn hier haben wir einen Blick ins Herz Gottes. Er hätte verärgert sein können und sagen können, das war's. Projekt ist abgeschlossen, hat nicht funktioniert. Das vergraben wir wieder mal. Wir verziehen uns in unsere Dreieinigkeit zurück. Nein. Gott lässt nicht locker und da zeigt sich sein Herz. Er bleibt auf der Suche nach dem verlorenen Menschen, der die Suche nach dem verlorenen Paradies noch nicht los ist. Und da machen wir eine kleine Musikpause. Wir freuen uns auf ein weiteres Stück von euch. Solche Lieder singt man, wenn man diese Vertikale und diesen Faktor Gott nicht vergisst, sondern feiert. Wenn man sagt, also das gehört gefeiert, dieser Gott gehört geehrt, dem gehört gedankt. Wer das auch mal in einer ganz, ganz tollen, poetischen Weise auch nachlesen möchte, der kann Psalm 104 lesen. Psalm 104 ist eine wunderschöne Hymne auf den Schöpfergott. Das wäre auch mal ähnlich wie dieses Lied. Nur nicht so schön gesungen. Vielen Dank euch. Wir folgen der biblischen Gartenführung etwas weiter. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wohin die Reise geht. Auf der Suche nach dem verlorenen Paradies. Und wir werden sehen, dass der Mensch jetzt sich seine vermeintlichen Paradiese schafft und dass uns die Bibel auch in solche Stationen mit hineinnimmt. Und das beginnt schon im Buch Genesis in sich. Ganz spannend ist, dass das Buch Genesis, das Buch der Anfänge, das Buch der Ursprünge, so heißt es eigentlich, da wo alles herkommt, das beginnt mit einem Garten und mündet mit einem Garten, so wie die ganze Heilige Schrift. Und es beginnt mit einem Paradies und mündet mit einem vermeintlichen Paradies. Es beginnt mit einem göttlichen Paradies und mündet mit einem irdischen, menschlichen Paradies. Und das ist Gosen. Es ist ein Weg im ersten Buch Mose von Eden nach Goshen, nach Gosen, dem schönsten Teil Ägyptens der damaligen Weltmacht. Das Schönste, was dieses Land zu bieten hatte, dorthin führt Gott den Jakob und seine Söhne durch den Josef. Wir waren heute unter anderem auch mit den Pilgern in dieser Geschichte von Josef unterwegs. Sie kommen dorthin in dieses Paradies, das Schönste, was die Welt damals zu bieten hatte. Nur um uns kurz darauf zu berichten, dass sie im Paradies schließlich versklavt werden. Soweit haben wir es gebracht mit dem Paradies, mit unseren Paradiesen, dass wir sogar in der Lage sind, mitten in den Schönheiten einander zu unterdrücken, zu verkaufen, zu missbrauchen, zu versklaven. Und so mündet der Weg für das Volk hier dann nicht im Paradies letztendlich, sondern in der Sklaverei. Nun, dann rettet Gott dieses Volk, wir kennen die Geschichte, den Auszug aus Ägypten, Exodus durch Mose, und er führt sie dann durch die Wüste in das Land, wo Milch und Honig fließen. Der Inbegriff von Paradies. Er führt sie in einen Garten, in eine wunderbare Welt. Und die Bibel ergeht sich in wunderschönen Beschreibungen dieses Landes. Das war eigentlich eines der schönsten Fleckerl, die man sich vorstellen konnte. Da wollte man leben, so wie viele meiner Freunde gerne dort leben würden, wo ich leben darf, hier in Südtirol. Das war das verheißene Land. Ihr Lieben, Südtirol ist es doch auch, oder? Das verheißene Land, ein Paradies. Interessant ist, dass auch in so einem schönen Land wie diesem unfassbar große Not herrschen kann. Wie das so zusammengehen kann. Unfassbare Schönheit. Und auch die Abgründe menschlichen Daseins. Und so auch da. Das Volk kommt nach Kanaan und sie dürfen es genießen, aber in Kanaan gibt es erstens Riesen zu bekämpfen. Es gibt überhaupt noch Konflikte zu bewältigen. Und die Geschichte führt uns weiter bis dahin, dass dieses Volk, das dann in dieses Paradies hineingeführt worden war, dieses Paradies auch wieder verlassen muss. Genauso wie damals Adam und Eva den ersten Garten verlassen mussten, musste auch das Volk Israel diesen Garten verlassen. Warum? Aufgrund ihrer Gottlosigkeit. Und sie haben das gleiche Problem wie schon die ersten Menschen. Wir sehen, dass sich dieses Problem der ersten Menschen fortsetzt und immer wieder zeigt. Und dann führt Gott sie in ein anderes Paradies, ins Exil. Sie waren dort zwar als Sklaven, das kannten sie ja schon aus Ägypten, aber Babylon war ein damaliges Paradies. Wir denken nur an die hängenden Gärten von Babylon. Das war die damalige Weltmacht nach Ägypten, Babel, und war einfach der Inbegriff von dem, was Menschen schaffen können. Nur um relativ bald dann von den Persern abgelöst zu werden und unterzugehen. Und wir sehen, dass eine Weltmacht nach der nächsten, nach Persien die Römer, und Rom ist auch gefallen, dass eine Weltmacht, die immer wieder neu demonstriert, zu was der Mensch fähig ist, auch an großen Dingen, dann eingeht und diese vermeintlichen Paradiese dann auch verloren werden. Und wenn wir das dann auch nochmal in der alttestamentlichen Geschichte uns anschauen wollen, dann möchte ich dazu eine Beobachtung machen, ist, dass nämlich der Weg Gottes mit seinem Volk im Alten Testament letztendlich auch so ein Weg des Scheiterns ist. An Israel wollte Gott nämlich sein Projekt zeigen, wie kann ich den Menschen verbessern? Und Israel sollte es der Welt vormachen. Und er hat besonders viel in Israel hinein investiert, ihnen alles gegeben, was sie bräuchten, Wertmaßstäbe, perfekte 10 Gebote und noch mehr Gebote. Und von Gott aus wurde alles gegeben, der Mensch musste nur noch tun, was er zu tun hatte. Und am Ende vom Alten Testament ist eine Sache klar, an Gott scheitert es nicht, es scheitert am Herzen des Menschen. Und so haben wir am Ende vom Alten Testament eine Bestätigung von dem, dass das Herz des Menschen das Problem ist. Und dann führt uns die Geschichte aus dem Alten Testament hinein ins Neue Testament und mündet bei Jesus. mündet am Kreuz und mündet bei dieser ganz, ganz schwerwiegenden Szene, wo wir Jesus zwischen zwei Verbrechern hängen sehen, zwei Menschen, die eigentlich die Menschheit verkörpern. Die Menschheit in ihrer Verderbtheit und auch in ihrem Gestraftwerden und eigentlich auch die Menschheit zwischen Glaube und Unglaube. Und wir sehen, dass Jesus dem einen Verbrecher am Kreuz neben ihm, der ihm Glauben geschenkt hat, sagt, heute noch wirst du mit mir wo sein? Ah, na sowas. Der Weg zurück ins Paradies. Und wir sehen, dass uns die Bibel das Kreuz als Zugang, als Tür zurück ins Paradies zeigt und dass es sich eigentlich nur an der Frage von Glaube oder Unglaube festmacht. Wer ist dieser Jesus für mich? Nehme ich das in Anspruch, dass Gott mir durch Jesus einen Rückweg anbietet in das, was mir verloren worden ist, nämlich mein Bezug zu Gott und mein verdorbenes Herz? Und die Frage ist nur, glaube ich das oder glaube ich das nicht? Nun, rund um Jesus sehen wir auch, dass ein Garten eine ganz zentrale Rolle spielt. Das ist der Garten Gethsemane am Ölberg. Jesus hat einen Faible gehabt für Gärten. Sollte uns nicht wundern, er war ja Gottes Sohn und Gott hat mit einem Garten begonnen. Und das Heil rund um Jesus hat mit einem ganz wichtigen Garten zu tun. Das ist dieser Garten am Ölberg, Garten Gethsemane. Und ich möchte uns in den Garten etwas hineinnehmen, denn das ist der Garten, wo Jesus immer wieder regelmäßig sich verzogen hat, mit seinen Jüngern auch. Für Jesus war dieser Garten ein Refugium. Und er hat es genutzt, vor allem zur Stille. Der hat sich ja vor Menschen nicht retten können. Da war er mal allein, aber eben nicht nur mit sich selbst, sondern es war vor allem ein Ort des Gebetes. Was gibt Jesus dem Garten zurück? Die Vertikale. Jesus gibt im Garten Gethsemane dem Garten seine Vertikale zurück. Nun, wenn wir Jesus da beobachten, dann sehen wir ihn im Gebet rund umgeben von Olivenbäumen. Und diese Olivenbäume, die sprechen eine wortlose Sprache. Die sagen uns ganz, ganz Wichtiges. Das eine ist, das haben wir heute gelernt, die waren teilweise sehr, sehr alt und vor allem tief verwurzelt. Diese Olivenbäume lassen mich daran denken, dass dieser Jesus tief verwurzelt war im Himmel, in seinem Gottsein. Und dieser Jesus kam nicht von irgendwoher. Aber Olivenbäume vor allem, die stehen für die Frucht, die sie tragen. Diese Oliven, aus denen ganz kostbares Olivenöl gewonnen wurde. Olivenöl. Und dafür steht dieser Garten. Olivenöl erinnert uns, wenn wir uns so ein bisschen auch in der Bibel vertraut sind, und für manche von uns ist das vielleicht eine gute, hilfreiche Erinnerung, an die Stiftshütte, an den Tempel, wo dieses eine Licht war, das war innen dunkel, es war nur ein Licht, eine Lichtquelle, und das war der Siebenarmleuchter. Und dieser Siebenarmleuchter, der musste jeden Tag bestückt werden, gefüllt werden mit Olivenöl, heiligen, geweihten Öl. Und dieses Öl ist in der Heiligen Schrift ein Bild für das Wort Gottes und den Geist Gottes. Das heißt, das ist ein Ort, in dem Jesus im Wort und im Geist Gottes zu Hause war und sich daraus genährt hat, um dann sagen zu können, ich bin das Licht der Welt. In diesem Garten, da hat er das genährt. In seinem Gebet hat er dem Geist und dem Wort Raum gegeben. Aber dann ist Olivenöl auch aus dem Alten Testament kommend noch etwas anderes. Es ist die Grundsubstanz für das Salböl im alten Orient gewesen, auch im Alten Testament. Also Olivenöl war die Grundsubstanz, die dann entsprechend aufgemischt worden ist durch wohlduftende Gewürze wie Myrrhe, Weihrauch, Zimt, Kalmus und Cassia. Aber die Grundsubstanz blieb dieses Olivenöl. Und ihr Lieben, das ist eine stille Botschaft dieses Gartens. Denn hier finden wir den, der gesalbt wurde als König und als Priester. Wir finden Jesus hier als den Messias. Und diese Bäume in ihrer wortlosen Geste bestätigen sie diesen Jesus als den Gesalbten, den Maschiach, den Messias Gottes als König und als Priester. Und wenn wir das bei Jesus sehen im Garten Gethsemane, dann erinnert uns Jesus nicht nur daran, wer er selber ist, sondern er sagt mir, Daniel, an mir siehst du eigentlich verkörpert wozu du berufen worden bist, damals ganz am Anfang. Gott hat euch Menschen geschaffen, als Könige zu herrschen und als Priester, um zu bebauen und zu bewahren. Ich verkörpere eigentlich das, was Gott im Menschen immer schon sehen wollte. Ich mache es euch vor. Ich zeige dir, wie Gott sich dich gedacht hat, Daniel. Aber mehr noch, er sagte natürlich auch damit, damit du werden kannst, was du sein sollst, muss ich sein, wer ich bin und kommen und meine Berufung leben. Und so spricht dieser Garten mit den Ölbäumen für mich auch diese stille Sprache der Bestätigung. Wir brauchen diesen Jesus als König, als Priester, als den Messias. Und trotzdem gibt es da noch etwas anderes hinzuzufügen. Olivenöl entsteht nicht einfach. Um das Olivenöl zu gewinnen, muss es in die Presse. Und so ist dieser Garten Gethsemane auch der Ort, wo Jesus kurz in der Nacht vor seinem Sterben mit dem Tode ringt, weil er weiß, er kommt in die Presse. Er wird gemahlen. Dieses Öl muss erst produziert werden und das geschieht am Kreuz. Und deshalb ringt er in diesem Garten mit dem Willen Gottes. Er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Denn ich weiß, Gott, dein Wille ist das Heil der Menschen. Mein Wille ist mein eigenes Heil. Jesus muss ringen zwischen dem Wunsch, selber davon zu kommen und dem Wunsch Gottes, die Menschen zu retten. Und so sehen wir ihn da und er ringt in diesem Garten und wir wissen, wo es ihn hinführt. Nämlich es führt ihn dahin, dass er dann tatsächlich am Kreuz stirbt. Aber in diesem Garten, ihr Lieben, kommen beide Geschichten zusammen. Die Unheilsgeschichte des Menschen kommt zusammen mit der Heilsgeschichte Gottes im Garten Gethsemane und führt dann ans Kreuz. Und am Kreuz sehen wir zwei Dinge. Wir sehen, wozu der Mensch in seiner Verderbtheit fähig ist. Er kreuzigt die Liebe in Person. Und wir sehen, wozu Gott in seiner Liebe fähig ist. Er lässt es zu. Er lässt es zu, und da sind wir am Herzen Gottes angekommen. Immer wieder ist das für uns, auch die wir als Christen unterwegs sind, die Botschaft, die unser Herz hören muss und die uns ins Staunen bringen darf, dass Gott uns so geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn, an diesen Jesus glauben, nicht verloren bleiben, sondern ewiges Leben haben. Und mit dem ewigen Leben ist gemeint, zurück ins Paradies, zurück in diese Beziehung mit Gott, zurück in ein geheiltes Herz. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Und trotzdem ist das Kreuz zunächst einmal natürlich eine Tragödie. Dieser Garten Gethsemane mit dem Kreuz ist eigentlich eine Wiederholung dieser Tragödie im allerersten Garten, wo alles so gut anfing. Denn mit Jesus hat man alle Hoffnungen verbunden. Mit diesem Jesus wird alles neu. Und dann stirbt er. Und das ist eine Tragödie, die da passiert. Und man muss das mal versuchen, auch nachzuspüren, was das auch für die Jünger bedeutet hat, für die Menschen, die all ihre Hoffnung auf einen Neuanfang in diesen Jesus gelegt haben. Und dann stirbt er und dann ist der tot. Und mit diesem gestorbenen Jesus sind alle Hoffnungen auf eine bessere Welt begraben. Für diese Menschen. Das war katastrophal. Alle Hoffnungen auf eine bessere Welt sind mit diesem Jesus gestorben. Aber spätestens jetzt wissen wir, dass wir noch einen weiteren Garten brauchen. Die Geschichte ist zum Glück noch nicht zu Ende. 3 Tage später, an einem neuen Tag, morgens früh, nach dem Dunkel der Nacht. Und diese Nacht, die ist ein Sinnbild auch für das, was Menschen damals empfunden haben müssen in dieser Hoffnungslosigkeit, als ihr Hoffnungsträger gestorben war, Jesus. Und nach dem Dunkel kommt der neue Morgen. An diesem neuen Tag, dem Tag der Auferstehung, am 3. Tage, da sehen wir, dass Jesus nicht mehr im Grab ist. Das Grab ist leer und wir sehen, wie das zunächst seine beiden Jünger bezeugen. Sie laufen in dieses Gartengrab. Johannes und Petrus laufen hin, bestätigen, dass es leer ist, aber sehen Jesus nicht. Und dann ist es ausgerechnet die Maria Magdalena, die Jesus als erstes sehen darf. Und es ist so spannend, dass sie ihn sieht, aber nicht erkennt. Und sie glaubt, es ist der Gärtner. Sie war so im Gartenmodus. Sie glaubt, Jesus ist der Gärtner. Ihr Auge erkennt Jesus nicht, aber ihr Herz, da wo er ihren Namen spricht, Maria, Da sagt sie, mein Rabbi, du bist es. Und was in diesem Augenblick im Garten mit der Maria geschieht, das ist das Wunder, das immer wieder auch geschehen ist mit zahllosen Menschen und was mit dir und mit mir geschehen ist, vielleicht geschehen darf, dass es ein Garten ist, dieser Garten der Auferstehung, der Garten des leeren Grabes, der Garten mit der Begegnung mit dem auferstandenen Christus. Das ist der Garten, wo die Hoffnung zurückkehrt, ein Garten der Überwindung einer alten Entfremdung. Ich finde das so spannend. Es ist eine Entfremdung zwischen Maria Magdalena und Jesus. Sie sieht ihn und erkennt ihn nicht. Eigentlich hat sie das Problem der Menschheit, die entfremdet ist von Gott seit dem verlorenen Paradies. In der Begegnung mit dem, der alles überwunden hat, was dieser Welt Not macht, was meinem Herzen Not macht und letztendlich das Problem dieser Welt gelöst hat, und das ist nun mal die Schuld des Menschen, in der Begegnung mit diesem unendlich guten und großen, auferstandenen Jesus, da ändert sich alles. Und seitdem dürfen wir eine Botschaft leben und verkündigen von einem völligen Neuanfang. Und deshalb spricht das Evangelium interessanterweise von Neuschöpfung. Neuschöpfung, weil Jesus diesen Weg in eine Neuschöpfung geebnet hat. Nun, Neuschöpfung heißt, dass Gott das Alte, was da war, erneuert, indem er das Problem löst. Und indem er das Problem der Schöpfung löst, muss er dort anfangen, wo das Problem seine Wurzel hatte. Es war im Herzen des Menschen. Also beginnt Neuschöpfung beim Menschen. Dass Jesus durch seinen Heiligen Geist in seiner Vergebung, in seiner Gnade dich und mich von innen nach außen erneuert, mir ein neues Herz gibt, im Glauben an ihn, und dass der Mensch von innen nach außen eine Erneuerung erlebt, die aber dann nicht bei ihm bleibt. Das hat mal jemand gesagt, wenn der Bauer sich bekehrt, dann muss das seine Kuh im Stall spüren. Das ist so. Das bleibt nicht bei mir. Von innen erneuerte Menschen werden anders mit der Welt und Schöpfung umgehen. Das muss so sein. Denn da, wo Christus drin ist, da kommt auch Christus raus. Und wo Jesus in mir lebt, da geht Jesus auch mit dem, was er selber geschaffen hat, anders um. Erneuerte Menschen werden erneuert auch mit dieser Welt umgehen. Deshalb ist das Problem dieser Welt nicht, dass wir irgendwo bei gewissen Maßnahmen anfangen. Die Kernstrategie muss sein, erneuerte Herzen zu fördern, Ökologie des Herzens zu betreiben. Aber wie schön, dass das Evangelium uns nicht damit vertröstet und sagt, es geht nur um Menschen. Nein, nein. Die Erneuerung und Neuschöpfung hat natürlich auch kosmische Dimensionen. Die Bibel führt uns dahin, dass eines Tages diese Welt auch eine Erneuerung erleben wird. Es gibt einen neuen Kosmos, einen neuen Himmel, eine neue Erde, von der die Bibel spricht, auf die wir hin hoffen dürfen als Christen. Wie Gott das dann umsetzen wird, das bleibt sein Geheimnis. Das ist sein Job, das ist nicht unser Job. Unsere Verantwortung ist, das, was er uns noch gibt, zu genießen in dieser ganz neuen, unschuldigen Art der Freude. Aber auch verantwortlich mit dem Anvertrauten umzugehen und vor allem aber auf diese Möglichkeit der erneuerten Herzen hinzuweisen. Ich möchte mit einem Wort münden, das ich dem Franz von Assisi entnommen habe, ganz bewusst, weil er morgen seinen Gedenktag hat. Wir feiern morgen den Gedenktag von Franz von Assisi, der auch bekannterweise sehr, sehr große Nähe zur Schöpfung gelebt hat, eine sehr große Wertschätzung uns auch wieder ganz neu zurückgegeben hat als Kirche. Aber er hat im Blick auf diesen Jesus, hat er einen ganz markanten Satz gesagt. Man muss ein Narr werden, um Christus zu finden. Was meint der heilige Franziskus damit? Man muss ein Narr werden, um Christus zu finden. Ich würde sagen, jeder Mensch ist ein Narr, der sich nicht in Christus finden lässt und diesen Weg nicht nutzt. Aber was meint er damit? Er sagt, eigenartigerweise klingt das für das normale menschliche Herz nicht logisch. Es sperrt sich in mir etwas, das anzunehmen. Das klingt zu einfach. Es klingt auch vielleicht zu anklagend meinem Herzen gegenüber. In mir sperrt sich etwas. Und ich muss da etwas in mir überwinden, um diese Botschaft anzunehmen. Aber ich wünsche mir, dass wir diesem Wort des Franziskus da folgen und dass wir tatsächlich durchaus auch Narren werden, im besten Sinne des Wortes. Und dass wir uns von Christus finden lassen. Und damit auch ans Herz des Schöpfers finden. Und das ist das Schönste, dass wir in all dem, was wir in dieser Welt erleben, dass wir nicht verzichten müssen auf eine persönliche, vertrauensvolle, liebevolle Beziehung zu diesem Gott, der mit dieser Schöpfung seinem Herzen Ausdruck gegeben hat. Und dazu sind wir alle eingeladen und dazu ist uns Christus gegeben, dass wir ans Herz dieses Schöpfers finden.